Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen und ho, 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 mehr oder weniger, denn wir befinden uns irgendwie immer noch in der Weihnachtszeit von 2023. Mein Name ist Tom Schott und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Runde von Okay, cool, antwortet. Ja, dem Format hier, in dem ich mich euren Fragen stelle, die sich in den letzten Wochen und Monaten angesammelt haben. Und es ist ein ganz besonderer Moment, denn ich breche hiermit mein Schweigegelübde der letzten Tage. Ich nehme diese Folge tatsächlich am ersten Weihnachtsfeiertag auf. Es macht aber gar nichts. Das ist eine Art von Arbeit, die ich sehr gerne mache. Ist aber auch die Krönung von, wie gesagt, einer Reihe von Tagen, in denen ich einfach nicht gesprochen habe. Also kein Wort. Hier und da mal einen Freund Raunen in Richtung meiner Karte, aber wir verstehen uns auch mit Zeichensprache. Das war sehr schön. Das war, ohne jetzt irgendwie für mich entschlossen zu haben, das mache ich jetzt so. Es war eher ein aus mir tief herausdringendes Bedürfnis nach diesem langen Jahr, also diesem wirklich langen Jahr und der vielen Arbeit, einfach mal nichts zu sagen. Es war sehr schön. Ich war ja hier auch alleine jetzt in den letzten Tagen. Und bin es auch noch ein Weilchen weiterhin und ich finde, dass es ist sehr angenehm. Ich genieße das sehr und durchbreche jetzt diese kleine Redepause für euch, um euch zu antworten auf eure Fragen. Und da haben sich tatsächlich eine ganze Menge angesammelt. Ich scroll hier mal durch mein Dokument. Das sind einige Seiten, ne, die ich jetzt hier nach und nach mal langsam abarbeiten werde. Fragen, die sich drehen sowohl um mein Leben als auch die Arbeit. Okay, cool. Und da würde ich doch einfach mal sagen, wir steigen mal rein mit der ersten Frage, die von Stasia stammt. Und zwar fragt sie, gibt es ein Spiel, was du aus emotionalen, psychischen Gründen abgebrochen oder gar nicht erst angefangen hast? Da gibt es tatsächlich drei Spiele, die mir dazu einfallen. Das ist eine sehr gute Frage. Zum einen, das ist eine Geschichte, ein Spiel, von dem ich schon mal vor einiger Zeit erzählt habe, und zwar Crusader Kings 3. Da hatte ich ganz viele Probleme, dieses Spiel in die Hand zu nehmen, nachdem ich mich von meiner damaligen Freundin getrennt hatte. Crusader Kings 3, ne, ein Global-Strategiespiel im Mittelalter, getragen von seinen Charakteren. Total tolles Ding. Und ich habe das so gerne gespielt. Und ich habe das so gerne gespielt in einer ganz besonderen Situation damals. Und zwar haben meine damalige Freundin und ich die Abende miteinander verbracht und sie hat die PlayStation benutzt und dort irgendwas gespielt und ich habe währenddessen Crusader Kings gespielt und daraus ergaben sich so nette Szenen, die mir ganz angenehm eigentlich im Kopf geblieben sind, aber die eben auch zusammenhängen eben mit Crusader Kings 3. Ihr kennt das ja vielleicht auch, dass bestimmte Erfahrungen dann auch geprägt werden durch die Umgebung, in denen diese Erfahrungen gerade passieren, und so war es dann, dass nachdem diese Beziehung zu Ende war, ich tatsächlich eine ganze Weile lang nicht mehr Crusader Kings 3 in die Hand nehmen konnte, weil ich da immer so doll an diese Szenen denken musste. Das war sehr unangenehm, auch weil ich dieses Spiel eigentlich wirklich gerne mag. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann mal ganz absichtlich dran gesetzt und versucht, diese Erinnerungen ein wenig auszugleichen mit neuen Erinnerungen. Habe mir dann kleine Momente geschaffen, auch dann hier in Hamburg, als ich hier gewohnt habe, in denen ich ganz absichtlich wieder Crusader Kings 3 in die Hand genommen habe. Und das hat tatsächlich dann geholfen. Und mittlerweile kann ich dieses Spiel wieder ganz entspannt und normal genießen. Gibt aber auch noch ein anderes Spiel, das mir da einfiel, und zwar Death Stranding tatsächlich. Das habe ich auch nicht durchgespielt. Ähnliche Geschichte schon wieder. Auch hier war ich privat gerade in einer sehr angespannten Situation und dachte mir, ach guck mal, alle Menschen reden von Death Stranding, ich glaube, das könnte mir auch gefallen, gucke ich mir mal an. Und dann ging dieses Spiel los und relativ früh im Spiel gibt es eine Szene, in der dann unser Postbote über eine isländische Bergkette wandert und während er das macht, zoomt die Kamera immer weiter raus und dieser wunderbare emotional melancholische Indie-Soundtrack plärrt aus den Boxen. Und ich habe vorher schon dieses Spiel gespielt mit bebender Unterlippe. Es war ein tolles Spiel bis dahin, aber auch eines, das ich schon direkt wusste, es geht ans Herz. Und dann kam diese Szene, die Kamera schwenkte raus und ich sagte, nope, alles klar, das wird hier nichts mehr mit uns beiden. Ich muss erstmal psychisch an einen anderen Ort kommen und habe es dann seitdem nicht mehr angefasst. Wobei es mir heute mittlerweile so viel besser geht. Eigentlich könnte ich da mal dahin zurückkehren. Ich glaube, daraus werde ich auch tatsächlich eine Folge Okay, cool, holt nachmachen eines Tages. Aber das ging damals nicht. Da hätte ich heute aber wieder richtig doll Lust drauf. Ja, und ein letztes Spiel, was auch noch in diese Reihe passt, das heißt Before Your Eyes, ein Spiel, das ich gemeinsam mit den Kollegen von The Pod gespielt habe. Ein Spiel, das ein besonderes Gimmick hat, und zwar eine Webcam-Funktion. Eigentlich erzählt dieses Ding eine sehr emotionale Geschichte vom Großwerden, vom Aufwachsen, vom Umgehen mit Verlusten und Trauer und Beziehungsenden. Und hat eben diesen besonderen Kniff, dass eine Webcam, die man idealerweise anschließt, schaut, wann man blinzelt. Und in bestimmten Szenen wird dann die Szene abgebrochen und zur nächsten übergeleitet, sobald man blinzelt. Das hat alles eine ganz besondere Botschaft, ne? Nichts ist für die Ewigkeit, man kann die Moment nicht festhalten. Ich habe das Spiel durchgespielt, weil da ein Podcast dran hing mit den Kollegen, aber Leute, da kann ich euch sagen, das war auch nicht einfach. Das ging mir ganz schön nahe. Aber ein tolles Spiel. Before Your Eyes, eine große Empfehlung für alle, die auf sowas Bock haben. Wir unternehmen einen harten Themenschwenk, und zwar fragt Blabber, wie ich eigentlich meinen Kaffee zubereite. Also, das ist ganz einfache Frage, kann ich einfach beantworten, mit einer Filterkaffeemaschine. Da kommt schön das Pulver rein und wird dann eine ordentliche Wagenladung Kaffee gebraut, und die konsumiere ich dann auch in den kommenden Stunden. Ich hatte mal einen Vollautomaten, aber da hatte ich das Problem, da habe ich nicht genug Geld wohl in die Hand genommen, weil die Qualität dieses Bohnenzermalmers war nie so gut, dass es gut funktioniert hat. Bohnen blieben hängen, Bohnen wurden nicht richtig zerkleinert, das war alles ein Ärgernis. Und ich mag einfach diese Einfachheit von Filterkaffeemaschinen und auch die Tatsache, dass man sich da eine ganze Menge Kaffee dann macht, mit der man dann auch arbeiten kann, das finde ich sehr angenehm. Und man kann ja da trotzdem auch eine gewisse Geschmacksnote und ein gewisses Geschmacksniveau reinbringen, indem man einfach richtig geiles Pulver benutzt. Es gibt ja wahnsinnig viel Kaffeepulver, unterschiedlichster Art und Couleur. Und sich da so ein bisschen durchzutrinken und durchzuprobieren, das mache ich schon seit vielen Jahren sehr gerne. Und ich glaube, ich werde auch in absehbarer Zeit erstmal bei der Kaffeemaschine bleiben. Ich habe noch so eine kleine italienische Kanne, so eine Bialetti. Die benutze ich auch gerne für Espressi. Aber nicht so häufig. Ich habe schon diese Filterkaffeemaschine, auch für die Quatschmengen. Also selbst wenn ich dann um 17 Uhr dastehe und denke, einen Kaffee würde ich gerne nochmal machen, mache ich dann meine dummen 10 Tassen und muss dann viel wegschütten, weil ich einfach nicht nachdenke. Aber das sind Probleme, die bekomme ich in den Griff. Als nächstes fragt Rico, gibt es Menschen, die auf dich zukommen und fragen, ob sie zu OKCOOL trifft, kommen dürfen? Tatsächlich ist das in der Vergangenheit häufig passiert, häufiger sogar, dass jetzt immer mehr Menschen sich proaktiv auch bei mir melden und sagen, hallo, na, hast du dich noch einen Platz frei? Und das finde ich ganz toll. Das ist eine ganz große Ehre, dass mich diese Menschen da fragen, weil das ist ja auch ein Kompliment für meine Arbeit und das Format und dass das auch Menschen hören. Und eigentlich war es bisher immer so, das waren Menschen, die ich ohnehin gern einladen wollte, und dann sind die mir quasi zuvorgekommen und das war dann gar nicht schlimm und dann haben wir das einfach direkt gemacht. Das heißt, es gab auch noch nie einen Moment, wo, ich weiß nicht, wen nehme ich denn da jetzt? Saruman zu mir kam und sagte, ich würde gerne im Podcast auftreten. Na, hatte ich auch gesagt, nö, du, ich weiß nicht. Irgendwie, also für Faschisten ist hier kein Platz. Ja, und dann hätte ich da abgelehnt. Aber bisher hatte ich tatsächlich Glück. Und ich freue mich ja auch, weil das bedeutet, dieser Podcast, ne, er wird tatsächlich bekannter und Menschen hören den Kram und wollen dann ein Teil davon sein. Das ist ganz toll. Also es ist schon ein paar Mal vorgekommen, gar nicht so oft, aber es passiert. Und wenn es passiert, war es bisher eigentlich immer eine sehr schöne Erfahrung. So, der Lothar fragt, die GamePro bringt am 6.12. ihre letzte Ausgabe in den Handel. Was sind meine Gedanken dazu? Also, erstmal natürlich ein bisschen schade, weil so ein Stück meiner persönlichen Berufsgeschichte damit verloren geht oder endet. Ich habe ja bei der GamePro einige Zeit lang gearbeitet, hatte per se aber gar nichts im Heft zu tun. Ich habe mich wie die meisten anderen Kollegen und Kolleginnen um die Online-Abteilung gekümmert und im Heft wurden dann hin und wieder auch Dinge von mir abgedruckt, die online erschienen. Und das ist tatsächlich auch der zweite Gedanke, den ich dazu habe. Die GamePro war halt leider eine von diesen Zeitschriften, die in meinen Augen nicht das macht, was man heute eigentlich bei Spieleprint machen sollte, nämlich sich einen eigenen Schwerpunkt zu suchen, sich eine eigene Identität zu schaffen, die sich auch abhebt vom Online-Angebot und die Vorteile von Print auch ausnutzt. Und die Vorteile sind eben, wenn man sich so ein Ding kauft, und ich merke das jetzt, ich habe mir wieder ein neues Zeitschriftenabo geholt von der M-Games, wenn man so eine Zeitschrift sich holt, dann committet man sie auf eine ganz besondere Art und Weise zum Lesen. Und dieses Commitment wird am besten aufgelöst und eingelöst von Texten wie Reportagen, langen Interviews, großen aufwendigen Beiträgen. Wenn sowas in der Zeitschrift drinsteht, auch auf einem guten Niveau geschrieben und recherchiert, dann ist das eine schöne Rechtfertigung für ein Printmagazin. Aber die GamePro, von dem, was ich gesehen habe, war das zuletzt leider nicht mehr. Ich sah da eher ein Übertragen von Online-Inhalten in die Zeitschrift und so kann es natürlich nicht funktionieren. Deswegen zum einen schade, auch wegen der Leute, die da dranhängen, aber zum anderen auch keine große Überraschung, weil das ist, glaube ich, nicht der Weg, den der Printjournalismus gehen sollte. Naja. Dann fragt Eisbär, was sind meine Top 3 Pokebälle? Eine ganz besondere Frage, ich hoffe, euch wird nicht schwindelig bei diesem Themen. Schnick, Schnack, Schnuck oder wie auch immer. Meine Top 3 Pokebälle, ich fand, das war eine sehr schöne Frage, weil mir da vor allem eine Erinnerung eingefallen ist, die ich über Jahre hinweg verdrängt habe. Also erstmal Pokémon, ne, große Leidenschaft. Ich muss aber auch direkt sagen, es ist nicht eine Leidenschaft wie hier bei Lea Irion, meiner Kollegin, ein Resthuster, Entschuldigung, sondern ihr habt ja vor allem einfach die ersten beiden Generationen, glaube ich, gespielt. Dann noch so ein bisschen hier und da, aber das war für mich auch gleichzeitig die Hochzeit von diesen Pokémon-Spielen. Hab dann noch hier und da ein paar Auskopplungen gespielt, aber das waren so meine Highlights, also schon vor langer Zeit. Und darauf beziehen sich auch meine Erinnerungen. Und da habe ich aber eine besonders schöne, nämlich die den Platz 3 betrifft. Also zuerst natürlich, Platz 1 ist für mich der Classy-Pokéball, einfach ikonisch, ne? Toll sieht da aus. Der zweite ist der Meisterball, einfach mega geil, in der ersten Generation mit dem Meisterball mit der 100% Fangquote auf die Jagd zu gehen nach einem, weiß ich nicht, Zapdos, diesem legendären Vogel-Pokémon, auch toll. Und dann Platz 3, aber fürs Herz Platz 1, der Safari-Ball. So, und das muss ich jetzt kurz erklären. In der ersten Pokémon-Generation gibt es die sogenannte Safari-Zone. Und in der Safari-Zone kann man eine bestimmte Reihe von Pokémon fangen, die es dort nur wirklich gibt. Das Ding ist aber, man kann in diese Safari-Zone nicht einfach reingehen und sagen, hier Leute, ne, Shotgun-Pokéball, ihr gehört jetzt alle mir. Sondern man muss sich im Spiel anmelden, einen Eintritt bezahlen und bekommt dann Safari-Bälle ausgehändigt. Das sind spezielle Bälle, mit denen die Pokémon eben eingefangen und dann auch behalten werden dürfen, wenn man sie am Ausgang wieder vorzeigt. Und diese Safari-Zone habe ich zum ersten Mal entdeckt, während ich als Kind damals wartete auf meinen Friseurtermin. Da wurde ich zum Friseur geschleppt und meine Mutter war da, glaube ich, gerade vor mir dran. Und dann saß ich da auf dieser Eulen-Couch und habe gewartet, bis ich dran komme und mir die Zeit mit der Safari-Zone verbracht und habe da wirklich gottlos gegrindet, bis die Safari-Zone leer gefangen war, in etwa. Das ist eine ganz intensive Erinnerung, die ich bis zu dieser Frage von Eisbär vergessen hatte. Deswegen vielen Dank dafür. Als nächstes fragt der Lothar, als bald Brillenträger oder bald Brillenträger, was sind meine Tipps für jemanden, der neu im Brillenbusiness ist? So, das ist eine spannende Frage, weil ich dafür eigentlich gar nicht kompetent bin, das zu beantworten. Ich habe zwar schon seit Jahren eine Brille, seit vielen, vielen Jahren eine Brille, bin vor allem aber Kontaktlinsenträger und benutze die Brille vor allem im privaten Rahmen und habe die, die ich jetzt gerade benutze, auch seit Jahren nicht mehr ausgetauscht. Das wird auch deswegen besonders, brisant, weil ich habe mich vor, weiß ich nicht, 3 Jahren mal auf meine jetzige Brille draufgesetzt. Die hat sich dadurch verbogen und ich habe sie nie korrigieren lassen. Die hat jetzt so eine leichte Schieflage und sie sitzt so auf meinem Kopf drauf. Und ich muss aber gestehen, also sie funktioniert ja, ne? Es schränkt sie ja jetzt erstmal nicht in ihrer Funktionsweise ein. Ich muss aber auch sagen, dieses leicht schiefe auf mir sitzen, ich finde das irgendwie ganz nett. Also wenn ich mich im Spiegel ansehe, gibt das mir so eine, wie sage ich das denn, so eine kreativ verwuschelte Art, ne? Also es ist eine Schieflage, die ich als sehr sympathisch empfinde, die irgendwie auch ich als für mich passend halte, deswegen habe ich das nie korrigiert. Also aus diesem Kompetenzbereich kommt jetzt meine Antwort, Lothar, schon mal zur Einordnung. Ansonsten würde ich aber sagen, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, mir selbst bald eine neue Brille zu holen, ich glaube, vor allem erstmal Zeit nehmen. Klar, erst nochmal die aktuellen Optikerwerte holen und dann zu verschiedenen, vielleicht sogar Brillenläden am Wochenende mal gehen und sich richtig schön beraten lassen, ne? Kopfform, was dir selbst gefällt, so ein bisschen im Laden auch Probe tragen, wie damals die Schuhe als Kind, ein bisschen rumlaufen mit und gucken, wie die Welt so damit aussieht. Und wirklich eine bewusste Entscheidung treffen und dann aber auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man es denn kann und will. Bei meiner zum Beispiel, die war gar nicht so billig und ich bilde mir ein, das hat auch dazu beigetragen, dass sie diesen Sitzangriff meines Pos weitestgehend unbeschadet überstanden hat. Ja, also, das sind meine Tipps. Corvus fragt als nächstes, ob ich mir eine wohlverdiente Pause zu Weihnachten jetzt gönne oder ob ich die Weihnachtsproduktion einfach so weiterlaufen lasse. Die Antwort habe ich in meiner Anmoderation schon ein bisschen gegeben, aber ich kann dazu auch gern hier nochmal etwas ausführlicher antworten, weil auch einige Leute nach meinem Work-Output gefragt haben, da kommt später nochmal eine Frage. Also, ich habe tatsächlich in der Vorweihnachtszeit so ein bisschen das Klassische meiner Zunft erlebt und zwar bis zu einem gewissen Marker. Bei mir war das, glaube ich, der 22. Dezember etwa, gab es unheimlich viel zu tun. Es gab unheimlich viel zu tun, sowohl in der Weihnachtsvorproduktion von The Pot, wo ich ja auch ein Teil davon bin, als auch bei meiner eigenen, weil ich hatte mir ganz fest vorgenommen, und das hat ja jetzt auch weitestgehend geklappt, über die Weihnachtstage quasi nichts zu arbeiten. Auch zwischen den Jahren, ich habe keine Termine, ich habe keine Interviewgäste, ich habe nichts, es geht erst wieder im Januar los. Das hier natürlich ist zwar Arbeit, aber also ich spreche jetzt hier in ein Mikrofon und beantworte eure Fragen. Das ist jetzt nicht die härteste Arbeit in der Mine, sondern das ist auch für den Kopf nicht allzu fordernd im Sinne von, oh Gott, ich bin wieder voll zurück im Arbeitsmodus. Nö, es ist so, als würde ich mit euch telefonieren und einmal ein paar Fragen beantworten und ihr antwortet halt einfach nicht direkt. Das ist es. Deswegen, das nehme ich so ein bisschen raus, aber ich hatte tatsächlich diese Vorproduktionsphase und die war natürlich ziemlich knackig, weil selbst wenn man nur für jetzt The Pot zum Beispiel arbeiten würde, ist das eine ganze Menge. Die haben ja jede Woche einen Tag, in jeder Woche an fast jedem Tag erscheint ein Podcast und das ist natürlich auch in der Weihnachtszeit so und das muss alles vorbereitet werden, neben dem ohnehin schon für die aktuelle Woche geplanten Output. Das heißt, es war locker mal doppelt so viel Arbeit als sonst und dazu kam natürlich auch die Vorproduktion von Okay Cool, was alles nochmal ein bisschen trickier macht, weil hier die Formate und die Vorbereitung darauf nochmal einen etwas anderen Aufwand verlangen, auch weil ich ja viel mit Gästen arbeite, mit denen ich mich abstimmen muss, auch weil ich mich auf die Dinge nochmal etwas anders vorbereite und weil ich auch ganz dringend will, dass man, was bei so einer Vorproduktion schnell passieren kann, was ich aber auf keinen Fall möchte, es soll immerhin immer noch weiter frisch klingen. Also ihr sollt nicht bei einem dritten Weihnachtspodcast raushören, der Dom, der macht hier gerade, wie sagt man denn, industriell abgefertigte Podcast-Produktion, nur um alles schnell vollzukriegen und dann in Urlaub gehen zu können. Nein, jeder Podcast soll für sich einzeln wunderschön und liebevoll klingen und produziert und gemacht werden. Und in dieses Mindset immer wieder neu zurückzukehren, wenn man eigentlich gerade in einer Phase ist von viel Arbeit, das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, das ist mir gelungen. Also, jetzt habe ich schon viel geantwortet. Die Frage war ja nur nach meiner Pause. Also ja, ich habe eine Pause jetzt aktuell, empfinde ich auch als sehr, 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 sehr wohltuend, gerade keine externen Termine zu haben, also keine Interviews, keine Termine dieser Art. Das tut schon mal sehr gut, auch für neue Ideen, für neuen Input, den ich mit selbst schaffen kann. Also ich lese momentan sehr viel, ich gehe viel spazieren, ich gucke viele alte Filme. Einfach wieder auf neue Gedanken kommen, das ist gerade etwas, was ich sehr gerne mache. Und genau, deswegen, jawohl, die Pause nehme ich mir. So, dann wurde gefragt, anonym, weil das über die Google-Umfrage kam, die folgenden Fragen. Welchen Mensch ich mal gerne als Star-Gast oder Star-Gästin hätte? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da tatsächlich einen oder ein Team auf der Liste, die aber wahrscheinlich jetzt in absehbarer Zeit erstmal nicht bei mir sein werden, wegen der Sprachbarriere und weil ich dafür hier bei Okay Cool noch keine Lösung gefunden habe und mich auch noch auf keine Lösungssuche gemacht habe, weil das bisher noch nicht relevant war. Und zwar die Macher und Macherinnen, das komplette Team von People Make Games, ein britisches YouTube-Magazin, ein journalistisches, das sich in ausführlichen Reportagen dreht, um verschiedene große Themen rund um die Spielkultur, von Investigativjournalismus bis hin zu Spaß. Und die machen einen fantastischen Job. Und ich glaube auch, dass sie einen ganz ähnlichen Ton haben bei ihrer Arbeit wie hier ich und wir bei Okay Cool, und mich mit denen mal auszutauschen, das empfände ich als super reizvoll, aber da gibt es noch keinen Kontakt, auch wenn das wahrscheinlich nur eine E-Mail entfernt wäre, aber das ist eine Tür, die habe ich noch nicht aufgestoßen. Aber ansonsten, nö. Ansonsten, ich glaube, alle Gäste, die vielleicht auch etwas bekannter sind, stehen bereits auf der Liste, und es wirkt jetzt nichts wie, also als wäre es nicht möglich. Das heißt, ich glaube, alle sind irgendwo irgendwie in Reichweite, außer Angela Merkel. Weiterhin antwortet sie nicht auf meine Mails. Ich habe ihr auch eine Mail geschickt, nachdem sie jetzt in Rente gegangen ist, leider noch keine Antwort bekommen, aber vielleicht gönnt sie sich auch gerade einfach ein paar Weihnachtstage und wird mir im neuen Jahr antworten. Ich warte drauf. So, als nächstes wird gefragt von Patrick, der sich hier namentlich zu erkennen gibt. Zum einen braucht er eine Duftkerzenempfehlung, zum anderen fragt er, wie viele Episoden unveröffentlicht im Giftschrank landen oder aus anderen Gründen nicht erschienen sind. Also erst bei der Duftkerze, die läuft, die brennt auch gerade hier, und zwar ist es eine Basilikum-Duftkerze. Sie heißt, Moment, jetzt muss ich das heiße klar. Oh. Also, sie heißt Balsam und Cedar, also Zedern, von der Marke Aroma Naturals. Das ist eine grün gewachste Glasbehältnisflasche. Die ist eine ganz große Empfehlung. Also, ich lese es nochmal vor. Oh Gott, jetzt muss ich es wieder in die Hand nehmen. Also, Balsam und Cheddar, Cedar, ich weiß es nicht, von Aroma Naturals. Ganz tolles Ding. Riecht nach Basilikum im Winter. Bin ich sehr glücklich mit. Glücklich bin ich auch darüber, dass in diesem besagten Giftschrank im Grunde gar nichts liegt. Tatsächlich gab es noch keine einzige Folge, die so schlecht war, mit der ich so unzufrieden war, dass sie nicht erscheinen konnte. Es gab aber zwei Folgen, die haben trotzdem nie das Licht der Welt erblickt, aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber nicht den Giftschrankgründen. Zum einen, es war in der Frühzeit von Okay Cool, ich glaube die vierte oder fünfte Aufnahme, da hatte ich einen Gast, und dieser Gast hat sich nach der Aufnahme von Okay Cool trifft dann doch gewünscht, dass die Folge überhaupt nicht erscheinen wird, weil dieser Gast sich da sehr verletzlich gemacht hat in dieser Aufnahme. Ich fand das Gespräch sehr schön, wir haben das, glaube ich, auch schön gerahmt, aber wenn der Gast sagt, bitte, bitte auf keinen Fall ausstrahlen, dann komme ich diesem Wunsch natürlich nach. Das ist schade drum, aber so war das. Und dann noch etwas aktueller, gibt es eine Folge, an der ich jetzt schon seit langer Zeit sitze und die im Grunde immer noch erscheinen kann, aber der so ein bisschen das passiert ist, was man Recherchehölle nennt, und zwar, ich saß zu lange dran. Also je länger ich daran saß, desto mehr Dinge fand ich heraus, denen ich nachrecherchieren wollte. Und dann fand ich neue Dinge, denen ich nachsuchen wollte und neue Menschen, mit denen ich sprechen wollte und neue Aspekte, die ich aufdecken wollte. Und so ist diese Folge jetzt in so einem Nimbus gelandet, in dem sie droht, einfach nie mehr fertig zu werden. Es geht ganz grob gesagt um KI-generierte Dungeons in Spielen. Und ich bin da momentan ein bisschen verloren. Ich müsste dann nochmal komplett neu ansetzen und schauen, was ist die Essenz der rote Faden, und daraus dann die Folge stricken. Die ist eigentlich noch gut im Sinne von, da ist nichts schief gelaufen bisher. Es ist einfach nur zu viel Material. Da muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Ja. Als nächstes wird gefragt, wie ich zu Oldschool-Text-Adventures stehe und ob ich schon mal welche gespielt habe. Also, da kann ich direkt erzählen, erst einmal ganz grundsätzlich habe ich eine ganz große Sympathie für Text-Adventures. Ich habe eine starke Fantasie. Ich stelle mir gern Dinge vor, und deswegen sind Text-Adventures für mich ganz hervorragend, wenn sie gut geschrieben sind. Ich lese mir da gerne was durch und stelle mir dann einfach Kram vor. Das Einzige, womit ich da Probleme habe, und das hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, ist die Orientierung im Raum, wenn es keine Karten gibt, beziehungsweise wenn ich nicht selbst mitzeichne. Wenn dann da irgendwie steht, ich gehe nach Nordost, und dann kommt es zu einem Gespräch, und dann gehe ich von Nordost in den Norden, und dann kommt es zu einer Situation, und dann gehe ich von hier aus in den Südwesten, und da komme ich durcheinander. Damit tue ich mich wahnsinnig schwer. Das habe ich in der Vergangenheit gemerkt. Ich habe zum Beispiel Colonel's Bequest gespielt. Ich habe ein paar andere Text-Adventures gespielt, die moderner auch sind. Aber so richtig 100% reingekommen bin ich in diese Welt noch nicht. Ich glaube, es liegt aber auch vor allem an mir und nicht am Genre. Ich glaube, ich müsste mich da wirklich dann beim nächsten Versuch mal hinsetzen mit Stift und Papier, mir die Grundrisse der Welt aufzeichnen, beziehungsweise so ein Online-Tool benutzen, was es ja auch gibt, und dann konzentriert vor mich hinspielen. Weil ich glaube, dann habe ich da eine ganz große Freude dran. Also ich glaube, ich mag das wirklich. Das ist übrigens auch eine schöne Idee für mal irgendwann eine Folge Okay, Cool, Holt nach, gemeinsam mit Gunnar Lott von Stay Forever, der ja auch sehr gerne Text Adventures spielt, bekanntlich. Wir sind ja auch im Kontakt. Vielleicht können wir da mal was anberaumen. Das ist eine schöne Idee, auf die wurde ich jetzt spontan gebracht durch diese Frage. Also, vielen Dank erstmal dafür. Dann fragt jemand eine etwas längere Frage, und zwar folgendes. Sicher wurde dir schon mal diese Frage gestellt, aber welches Spiel würdest du gerne als Remake erleben? Und als Gegenfrage, welches Spiel sollte keines bekommen, weil es dadurch wohl möglich seinen Charme verliert? Bonusfrage für mich als Filmliebhaber, wie stehst du zum Kino anno 2023, speziell zu der Einrichtung Kino? Gehst du hin und wieder hin oder ist Streaming das einzig Wahre? Ui, also, drei Fragen. Wir fangen an beim Spiel, das dringend ein Remake benötigen sollte. Und zwar, da sind mir zwei Dinge eingefallen, sehr schnell sogar, die, glaube ich, auch gar nicht so bekannt sind. Eines mehr als das andere. Ich fange mal erst bei dem einen an, dem etwas bekannteren, und zwar Die Völker. Ich glaube, Anfang 2000 von Joe Wood herausgebracht. Also im Grunde ein Die Siedler, nur eben mit drei Fantasy-Völkern, dem es darum geht, gemütliche kleine Städtchen aufzubauen, Infrastruktur und Wirtschaft anzukurbeln und dann Kriege zu führen. Mit den Völkern der Pikmins, so blaue Bärchen, dann so Insektenviechern und dann noch den Amazonen. Ich fand das ganz toll. Ich mochte das, gab Völker 1 und 2 und dann seitdem nichts mehr. Ich hatte damit sehr viel Spaß und ich glaube, die Verfügbarkeit dieser Spiele ist heute gar nicht mehr so gegeben. Oder deswegen würde mir, glaube ich, ein Remake oder zumindest ein Zurückholen in die Moderne sehr gut gefallen. Und dann gibt es noch ein Spiel und da habe ich jetzt versehentlich gar nicht mehr die Randinfos vorbereitet. Deswegen mache ich das jetzt hier einfach live. Ein Spiel namens, und das ist ganz lustig, weil ich es jahrelang falsch ausgesprochen habe, Ancient Conquest, ich habe natürlich als Kind immer gesagt, Ancient Conquest, ein Spiel aus dem Jahr, och, jetzt finde ich das natürlich so schnell, weil es ist nicht so bekannt, es muss auch so Ende 90er, Anfang 2000er gewesen sein, es ist ein Spiel angesiedelt im antiken Griechenland, in dem vor allem aber der Schiffskampf und Schiffsbau im Vordergrund steht. Es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit einem alten Anno. Auch dort in Ancient Conquest kann man Inseln besiedeln und Wirtschaft da hochziehen, aber der Schiffskampf in meiner Erinnerung liegt da ganz dolle im Vordergrund und war damals als Kind völlig begeistert von. Ich habe auch gerade die Beschreibung gefunden. 1999 ist das Spiel erschienen. Ein ganz tolles Ding. Hab da lächerlich viel Zeit miteinander verbracht. Es war mit Sicherheit auch irgendwo auf einer Heft-CD mal drauf als Vollversion. Falls es jemand kennt, gebt gerne mal ein Signal. Das würde mich ja freuen. Aber da hätte ich gerne eine Version, die auch wieder gut zugänglich ist und aber gar nicht sonst so viel ändern muss eigentlich. Ich finde, weiß ich nicht, Remake, da fiel mir gar nicht so viel ein. Mir geht es vor allem um die Verfügbarkeitsmachung von älteren Spielen und habe auch deswegen gar kein Spiel, wo ich sagen würde, bitte auf gar keinen Fall ein Remake oder eine Überarbeitung, weil solange man irgendwie noch ans Original rankommen kann, auch wenn es komplizierter ist, wie jetzt im Fall von einem Ancient Conquest, dann habe ich absolut nichts gegen Remake. Die Spielekultur lebt, die findet neue Iterationen, neue Wege, auch ältere Spiele zugänglich zu machen oder neu zu interpretieren. Das ist alles im Wandel. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Spiele Remake bekommen. Da fällt mir kein Grund ein. Kino war die Extra-Frage. Ob ich gerne ins Kino gehe? Tatsächlich ja. Ich habe hier in Hamburg mit Freunden eine Kinogruppe, wenn man so will. Wir gehen hin und wieder ins Kino gemeinsam zu Klassikerabenden, aber auch bei neuen Filmen. Ich mag diese Einrichtung sehr, finde ganz toll, wie dort Filme zelebriert werden, nicht nur technisch, sondern auch als soziales Zusammenkommen-Event. Das finde ich ganz aufregend, was aber nicht so toll ist und da bin ich immer so ein bisschen anfällig für, ist, wenn Leute um mich herum richtig laut essen. Also wenn Leute sich Popcorns oder Nachos holen und die dann in den Pausen eines Films, also in diesen stillen Momenten, die essen, das macht mich kirre. Ist super schwer, dass ich mich dann auf den Film konzentriere. Da bin ich also immer so ein bisschen ausgeliefert dem vernünftigen Essgewohnheiten meiner Mitmenschen. Und auf die kann man sich leider nicht immer verlassen. Aber sonst, davon abgesehen von dieser Empfindlichkeit, ein ganz großer Fan der Kinoinstitution. Ja. Dann wird gefragt, beziehungsweise gewünscht, dass ich mal einen Behind-the-Podcast-Beitrag machen soll, auch in Videoform gerne, wie hier mein Arbeitsalltag so aussieht. Ich nehme das zur Kenntnis. Ich laufe gerne mal hier mit dem Mikrofon rum. Ich weiß nicht, wie spannend das ist, mich dann da 10 Stunden am Schreibtisch zu zeigen. Aber ich verstehe schon die Frage. Ich glaube, ich überlege mir da was. Vielleicht kann ich da was Schönes draus machen. Sehr gerne. Dann von einem anonymen Hörer aus Bochum wird gefragt, was eigentlich hinter dem Namen Orke Cool steckt. Das ist eine schöne Frage, habe ich hier und da auch in den älteren Orke Cool Trifft-Folgen mal erzählt, aber mache ich gern hier nochmal, falls dieser Mensch neu dazugekommen ist. Es ist eigentlich ganz einfach. Es gab vor meiner Selbstständigkeit eine Zeit, in der ich fest angestellt war und dort musste ich die Erfahrung machen, dass einige meiner Pitches und Ideen, ne, für Reportagen und Kolumnen und so nicht immer gut ankamen. Sicherlich auch, weil die Ideen vielleicht nicht gut waren, aber auch, weil ich glaube, meine Vorstellung da nicht gut zu dem passte, wie eine Reichweitenredaktion ihr Programm aufstellen möchte. Und dann saß ich da also immer in diesen Gesprächsrunden, trug meinen Vorschlag vor und erhielt zurück nur ein, nee, das können wir nicht machen. Und daran kann ich mich noch erinnern, antwortete ich häufig mit so einem resignierten, okay, cool. Und diese Floskel von mir, die blieb so dolle im Kopf hängen, dass sie ganz schnelle mir einfiel, als ich mich auf der Suche nach einem Namen für dieses Projekt hier machte, sodass ich mich da ohne viel nachzudenken tatsächlich dafür entschieden habe. Das ging damals super fix, das war sofort da, weil es auch so schön mehrdeutig ist, wenn man diese Geschichte kennt. Also nicht nur finde ich, klingt es einfach cool, ich finde, okay, cool, das ist ein ungewöhnlicher Name, gerade für den Gaming-Podcast, der fällt auf, aber vor allem auch, ist ja diese Erinnerung daran, warum es dieses Projekt eigentlich gibt, das ja auch entstand aus einer Unzufriedenheit heraus, wie große Redaktionen notgedrungen ihre Form von Spielejournalismus betreiben. Und das ist für mich wie ein regelmäßiger Reminder dafür, wofür dieses Projekt hier eigentlich stehen will, nämlich für eine Form von modernem Spielejournalismus, den es sonst in den großen Redaktionen einfach nicht gibt und geben kann, für besondere Herangehensweise, für besondere Perspektiven, für Dinge, die ich immer machen wollte, aber nie machen durfte. Das steckt dahinter und deswegen finde ich den Namen auch weiterhin wirklich, wirklich schön. Dann fragt jemand, ob es weitere Projekte mit Lea Irion geben wird, bei der sie zu hören ist. Also da freue ich mich erstmal sehr, dass mehr gewünscht wird von Lea, ein Wunsch, den ich immer häufiger lese, auch von Rainer übrigens, also nicht von Rainer im Sinne von er schreibt diese Nachrichten, sondern auch nach Rainer wird mehr verlangt. Also akut geplant ist aktuell nichts. Wir haben ja auf jeden Fall immer diese gemeinsamen Projekte im Monat, die KI-Kolumne und Orke Cool Schmökert. Es ist schwer, noch Platz für noch mehr zu finden, weil, das darf man ja nicht vergessen, Lea hat ja eigentlich einen Job. Also Lea ist in einem 8, aber meistens sogar noch mehr Stundenjob in einer Lokalredaktion. Und die Aufnahmen, die wir machen, finden deswegen auch immer spät abends statt, nach ihrem Feierabend eigentlich. Das heißt, so viel mehr Kapazitäten gibt es da, glaube ich, gar nicht, da noch großartig viel mehr auf die Pfanne zu stellen. Was aber nicht heißt, dass das ausgeschlossen ist. Also ich Anfang des nächsten Jahres setze ich mich mit Lea auch sicherlich nochmal zusammen und dann können wir nochmal abstecken, was wir so im Jahr schaffen wollen und was unsere Pläne so sind. Und ich bin immer offen dafür, für neue Dinge und Projekte und Experimente. Aber ich glaube, rein zeitlich sind wir so ein bisschen an die Grenzen ihres Zeitbudgets gerade gekommen. Aber grundsätzlich, um Gottes Willen, spricht da absolut nichts dagegen. Ich arbeite so gerne mit ihr zusammen und mit Rainer auch. Super gerne. Aber ich fürchte, bis wir nicht bei Orke Cool mehrere 10.000 Euro zusammenkriegen jeden Monat und ich sie freikaufen und festanstellen kann, wird das noch nicht so häufig passieren, wie ihr euch da draußen das vielleicht wünscht. Dann fragt jemand Folgendes. Und zwar, wie ich mit Pausen und der Einstellung meiner Arbeit als Selbstständiger umgehe. Ich zitiere aus der Frage, ich weiß aus meiner sehr kurzen Zeit der Selbstständigkeit, dass es mir unheimlich schwer gefallen ist, meine Zeit richtig einzuteilen, gut zu nutzen und Pausen einzulegen. Wie gehst du mit dieser Herausforderung um? Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich glaube ich, hilft es mir schon mal, dass ich mich einmal da sehr verbrannt habe. Ich habe die Geschichte ja schon oft erzählt. Arkeo Games, damals mein Hobbyprojekt, in dem es um Archäologie und Videospiele ging, wo ich Stunden daran gearbeitet habe, im Grunde in meiner Freizeit und dann zu Höchstzeiten jeden Tag dort ein Artikel, Reportage, Interview oder Podcast erschienen ist. Das war zu viel, dann habe ich mich verbrannt, wortwörtlich, und das hat mich auf eine Weise sensibilisiert, weil ich jetzt sehr gutes Gefühl dafür habe, wann ich merke, es zu viel wird. Also ich merke es an körperlichen Symptomen, an psychischen Symptomen und kann dann sehr, sehr schnell einlenken. Im Zuge dessen habe ich auch gelernt, zum einen Termine abzusagen, wenn ich einfach nicht kann. Also wenn ich merke, mein Kopf ist voll, ich kann jetzt einfach nicht nochmal 1,5 Stunden podcasten. Das ist eine Freiheit, die ich mir nehme und die ich für sehr wichtig halte, diese Grenzen auch durchzusetzen und auf das Verständnis anderer dann zu hoffen. Zum anderen aber, und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, habe ich gelernt, gut zu planen. Also so klug und sinnvoll und ökonomisch Termine zu legen und den Monat zu strukturieren, dass ich im Grunde an keinem Tag eine besonders starke Arbeitsbelastung habe, sondern eine ausgeglichene. Und ich gleichzeitig auch genug Freiräume habe, mal nicht zu arbeiten, einfach nur über Dinge nachzudenken, die so in meinem Kopf herumgehen, Psychohygiene zu betreiben, Tagebuch zu schreiben, was anderes zu tun, außer irgendwas mit Videospielen. Diese Balance, die habe ich mir mittlerweile geschaffen und die funktioniert wegen einer, wie gesagt, guten Planung. Das heißt aber nicht, dass es manchmal Wochen gibt, in denen ich da so ein bisschen das nicht so richtig auf dem Schirm habe, wenn, ich weiß nicht, da gerade ein Spiel erschienen ist, das mich sehr begeistert und zu dem ich unbedingt etwas machen will, dann gehen die Arbeitstage etwas in die Abende hinein. Oder wenn ich an einer längeren Recherche sitze, wie aktuell mit einer Kollegin, von der ihr im neuen Jahr dann erfahren werdet von dieser Recherche. Auch das kostet viel Zeit, aber das ist immer nur so punktuell und zugespitzt und deswegen auch gut aushaltbar. Aber ansonsten kann ich immer auf eine sehr gute Planung zurückfallen. Also ich glaube, das ist der Trick. Gut planen, wirklich Sonntagabend hinsetzen, das mache ich auch sehr gerne. Die Woche anschauen und überlegen, was wird hier auf mich warten, wo sind die vielleicht etwas intensiveren Phasen der Woche, wo habe ich Zeit für mich und für meinen Kopf, und dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Also wirklich mit einem Plan in jede Woche reingehen und genau überlegen, was ich eigentlich mache und warum ich es mache. Das ist auch so ein Ding, was ich übrigens lernen musste. Ich habe ja immer sehr viele Ideen, sehr vieles, was hinaus möchte in die Welt. Und da zu lernen, wie man priorisiert und welche Dinge jetzt wirklich wichtig sind und welche warten können, das hat mir auch sehr geholfen, all das in den Griff zu kriegen. Genau. Dann fragt Jens in einer langen Nachricht nach einer Frage, die ich sehr interessant finde und die sich runterdampfen lässt auf im Grunde folgendes Zitat. Die Frage ist, wie du mit der Verantwortung umgehst, die Meinung von Hunderten oder Tausenden Menschen zu beeinflussen. Also indem man zum Beispiel gut oder schlecht über ein Spiel spricht und damit ja dann auch die Kaufentscheidung beeinflusst oder gar einen Shitstorm auslöst. Also, grundsätzlich glaube ich, wird da meine Wichtigkeit überschätzt. Ich glaube nicht, dass tausende Menschen da draußen genau das machen, was ich sage, um Gottes Willen. Das wäre ja auch furchtbar. Ansonsten muss ich aber sagen, gehe ich mit dieser, Strahlwirkung der Arbeit, die wir hier machen, ziemlich entspannt um, weil wir hier im Team von Okay Cool gehen ja nicht an unsere Spielekritik und an unsere Gespräche mit der Idee heran, es gibt eine objektive Wahrheit über Spiele, die sich auch mit Wertungen und sowas niederschlagen lässt und die wir jetzt herausfinden und dann vertreten vor dem Publikum und sagen, vertraut uns, wir wissen, wie der Hase läuft. ihr müsst das jetzt so und so machen, weil wir haben recht. Diesen Anspruch haben wir ja gar nicht, sondern wir gehen ja mit einer Haltung an die Spiele ran und sagen, okay, wie erzählen wir uns etwas gefällt und wie uns das nicht gefällt. Wir sprechen damit ja auch im Grunde Empfehlungen oder Nicht-Empfehlungen aus, aber wir begründen diese Meinungen und diese Perspektiven subjektiv. Wir erklären, warum wir zu einer Einschätzung kommen und was das mit uns persönlich zu tun hat, um dann euch da draußen die Werkzeuge in die Hand zu geben, einzuschätzen, inwiefern diese Kritik für euch nun zutrifft oder nicht. Das ist für mich der Königsweg und ich glaube auch eigentlich die einzig wahre Art, Spielejournalismus vernünftig zu machen, nicht hinzustellen und sich und zu sagen, hier 8 von 10 wird den meisten gefallen, sondern, okay, über große Teile fand ich super, weil Grund 1, Grund 2, Grund 3, Grund 4, Grund 5, die auf mich zutreffen. Wie seht ihr das da draußen? Das ist vernünftig, finde ich. Das ist klug. Das ist reflektiert. Also Spielekritik an persönliche Eindrücke zu knüpfen, aber dann eben auch so zu erklären, dass es für Menschen nachvollziehbar wird, die auch eine ganz andere Meinung haben und auf Basis dessen dann eben für sich entscheiden können, ob das Spiel jetzt nun was für sie ist oder nicht. Deswegen gehe ich damit auch sehr entspannt um, wenn dann Leute davon beeinflusst werden, weil dann ist das so. Aber deswegen machen wir es nicht in erster Linie. Und dadurch, dass wir diese besondere Herangehensweise an die Spielekritik haben, fühle ich mich da jetzt auch in keiner Verantwortung, dass ich ja eine Wahrheit herausfinden muss, wie ein Kriminalkommissar, und dann die Leute das dann entweder glauben oder nicht. Also es ist wirklich eher ein offenes Gespräch, eine Diskussion, ein Dialog, bei dem ihr dann zuhört und dann für euch entscheiden könnt, okay, ich verstehe, was sie sagen, trifft auf mich zu, trifft auf mich nicht zu. Ja. Jemand anderes fragt, nee, hier steht sogar Name, Entschuldigung, Kai fragt, zum Thema Einarbeitung in Spiele oder auch Erlernen von Spielmechaniken. Gefühlt bieten immer mehr Spiele immer komplexere Mechaniken bei gleichzeitig weniger Tutorials. Zunächst auf die Suche zu gehen, wo ich Informationen und Erklärungen zum Spiel finde, empfinde ich eher als Arbeit, nicht als Spielerlebnis. Siehst du diese Entwicklung auch oder kommt nur mir das so vor? Also, das ist natürlich schwer, jetzt über die Bank weg diese Antwort zu finden, weil man dafür in jedes Spiel einmal reinschauen müsste und gucken müsste, okay, wie ist der Anteil von Tutorial zu Spiel? Aber was ich auf jeden Fall merke, ganz grundsätzlich erstmal, natürlich fällt es zunehmend leichter, sich in Spiele reinzuarbeiten, weil man schon viele andere Spiele gespielt hat und dann sehr schnell versteht, wie das jetzt hier jeweils funktionieren wird. Also Grundlegendes hat man einfach schon gelernt in vielen anderen Spielen. Dadurch fällt es natürlich dann mit einer gewissen Erfahrung leichter, in Spiele reinzukommen, ohne da jetzt ein Tutorial zu lesen. Aber was ich gemerkt habe, ist, mir fällt es tatsächlich schwerer, mich von Grund auf in Spiele einzuarbeiten, die eben dann doch etwas Neues machen und dass ich erstmal lernen muss oder die so komplex sind, das ist der häufigere Fall, dass ich wirklich erst einmal verstehen muss, wie das hier alles funktioniert. Ich habe da ein aktuelles Beispiel und zwar Warhammer 40k Rogue Trader, so eine Art Baldur's Gate 3 des Sci-Fi-Universums. Das ist gigantisch und arschkomplex. Und ich merke, ich will das unbedingt spielen. Das ist ein Riesenrollenspiel, super cool. Und ich spiele es auch aktuell. Aber gerade im Kampf hat das Ding so viele Mechaniken und fast jede Fähigkeit, die man da einsetzen kann im Kampf, hat ein bis zwei bis drei Absätze voller Informationen, was dieser Angriff macht, welche Bedingungen erfüllt sein müssen und so weiter und so fort. Da merke ich, ich muss mich schon zwingen, mir das jetzt alles durchzulesen. Ich glaube, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich glaube, gerade in diesem speziellen Fall ist diese Art der Darreichung eines Tutorials sehr altbacken und umständlich. Also wirklich einfach, hier ist der Text und wenn du ihn nicht liest, wirst du nicht verstehen, wie es funktioniert. Da muss man erstmal reinkommen. Und da tue ich mich schwer mit. Da muss ich wirklich mich ins Mindset versetzen, muss mir die Zeit nehmen, darf da jetzt nicht rumhetzen, sondern ich muss wirklich aufmerksam gucken, was da von mir verlangt wird, und dann funktioniert das auch. Aber ich habe das Gefühl, früher ging das schneller. Früher bin ich da schneller reingeübt, aber das ist ein sehr, sehr subjektives Empfinden. Ja, das ist meine Antwort darauf. Dann wird gefragt, ob ich im Rahmen meines Studiums oder generell schon mal an archäologischen Ausgrabungen teilgenommen habe. Oh, harter Themenriss, aber antworte ich gerne. Jawohl, ich habe ja Archäologie studiert und habe an einigen Ausgrabungen teilgenommen, nicht nur aus Leidenschaft, sondern weil das auch immer Teil und obligatorischer Teil eines Studiums war und ist. Ich war vor allem in Rom auf einer Ausgrabung, in den Abruzzen, in Mittelitalien und in Süditalien. Das waren jeweils ganz fantastische Erfahrungen. Zum einen natürlich, also wirklich körperliche Arbeit. Ich weiß noch, man schläft da in so einem Zelt irgendwo am Rande eines italienischen Dorfes. Jetzt im Fall von den Abruzzen zum Beispiel. Um 6 Uhr geht der Wecker, um 6.30 Uhr geht die Arbeit auf dem Feld los bis 18 Uhr und dann findet noch die Auswertung der Funde statt und danach geht man eigentlich schon ins Bett oder in den Schlafsack, weil der nächste Tag wieder beginnen wird. All das bei sommerlichen italienischen Temperaturen, das war schon heftig und ich weiß noch, ich habe mir jedes Mal gedacht, ey Leute, wenn ich zurück bin, ich studiere Skandinavistik, ich will nach Schweden, ihr haltet das nicht mehr aus in dieser Hitze. Zum anderen aber, die Erfahrungen und Eindrücke, die ich da geschenkt bekommen habe und Menschen, die ich kennenlernen durfte, das wird mich mein Leben lang begleiten. Und das war eine extreme Bereicherung auch für den eigenen Horizont und den eigenen Kosmos. Der wurde da erheblich erweitert. und hat mich Dinge lernen lassen, die ich sonst nie gelernt hätte, sowohl zwischenmenschlich als auch was Fähigkeiten praktische angeht. Deswegen, also, wenn Menschen zu Beginn ihres Studiums stehen und die Möglichkeit haben, gerne ein, zwei Semester Archäologie studieren, ohne Witz, das ist ein fantastisches Studium, das nicht nur den Kopf, sondern auch den Geist und den Körper bildet. Ganz tolles Studium und eine tolle Zeit, schöne Ausgrabungen. Könnte ich aber heute, glaube ich, auch nicht mehr machen. Also, glaube, der Rücken mit Mitte 30 ist ein anderer als mit Anfang 20 und das ist schon echt eine Plackerei da, den ganzen Tag da zu knien und da Dinge mit der Zahnbürste rauszuholen. Das ist schon nicht so easy. Naja. So, schließlich eine letzte große Frage und zwar folgendes, gestellt von Matthias aus Dresden. Zwei Fragen sogar. Zum einen, zitiere, da dieses Projekt kontinuierlich wächst, also okay, cool. Kannst du dir vorstellen, dass irgendwann okay, cool Casts gibt ohne mich? Und dann die zweite Frage. Ich soll mir vorstellen, dass okay, cool Klassenfahrtzeit ist. Was würde mein Team und ich 3 Tage lang machen? Also, erstmal, ob es irgendwann mal Casts ohne mich gibt. Also, grundsätzlich ist da überhaupt nichts gegen zu sagen. Alleine Lea und Rainer zusammen stelle ich mir fantastisch vor, aber wer weiß, wenn wir irgendwann eines Tages dort sind, wer dann noch mit im Team dabei ist, aber ich kann mir das grundsätzlich super gut vorstellen. Ich muss aber auch sagen, das ist noch wirklich sehr weit weg. Also das wird, glaube ich, noch ein ganzes Weilchen dauern, bis das Ding hier wirklich so groß ist, dass ich da einfach gar nicht mehr mitmachen kann und mir das auch easy leisten kann, Menschen zu bezahlen, die dann regelmäßig wirklich alleine auch Recherchen übernehmen und die Formate stemmen. Aber grundsätzlich habe ich da gar kein Problem damit. Die Frage, die mir im Zuge dieser Frage immer häufiger auch gestellt wird, ist eine, die etwas näher in der Zukunft ist. Und zwar die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn okay, cool so groß wird, dass ich da wirklich von alleine leben könnte? Gerade auch in Hinblick auf meine Zusammenarbeit mit den Leuten von The Pot. Also, da kann ich auch sagen, auch da sind wir noch nicht, dass ich wirklich jetzt entspannt und ohne Sorgen auch vor Finanzamt und Co. Nur von OKQ leben könnte. Weitere Details gibt es dann bald in der großen Jahresauswertung der Umfrage von 2023. Aber wenn es passieren würde, dann würde ich zum einen natürlich diese Gelegenheit ergreifen und mich dann nur noch aufs OKQ-Boot schwingen, weil das ist hier mittlerweile meine journalistische Heimat geworden. Hier kann ich wirklich schalten und walten, wie ich möchte. Auch wenn ich bei The Pot große Freiheiten habe, hier kann ich halt wirklich nur machen, was ich will, weil ich hier eben wirklich niemanden über mir habe. Das ist schon sehr schön und bereichernd und toll. Zum anderen aber finde ich die Zusammenarbeit mit denen auch so schön, dass ich dann sicherlich vorschlagen würde, ob wir eine Koop machen, Gastformat, irgendwie sowas. Also ich glaube, ganz raus aus diesem Universum wäre ich nie, das wäre auch viel zu schade. Aber ich glaube, das sollte klar sein, wenn ich die Gelegenheit habe, eines Tages in mittelferner Zukunft okay, cool zu meinem eigenen Ding zu machen, also wo ich wirklich nur noch das hier mache fast, dann werde ich die Gelegenheit auch ergreifen, weil ich habe viele Pläne, ich habe große Pläne und die kann ich nicht mehr umsetzen, wenn ich weiterhin das nur als Nebenprojekt behandle, einfach weil mir die Zeit dafür fehlt für diese Pläne. Und deswegen werden ganz viele Dinge erst möglich, wenn ich wirklich sage, okay, das ist jetzt mein Hauptjob. Aber da sind wir noch nicht, das Projekt wächst zwar, ich bin sehr dankbar, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen könnte, alles klar, jetzt kommt der nächste große Schritt, das wird jetzt hier mein Hauptbaby. So, dann wurde nach der Klassenfahrt noch gefragt und zwar, sehr spannende Frage, weil wir auch sehr unterschiedliche Charaktere sind, was wir dann da auf dieser Klassenfahrt machen würden. Ich glaube, wir könnten uns auf 2 Dinge auf jeden Fall einigen und zwar zum einen richtig geil essen, die ganze Zeit nur essen. Ich glaube, wir sind alle Liebhaber guten Essens. Ich glaube, da würden wir zusammenkommen. Und zum anderen, auch das kann ich mir richtig gut vorstellen, Rentner-Style, auch wenn eine von uns Anfang 20 ist, Altstadt gucken. Schön rumlaufen, alte Häuser angucken, Ausstellungen besuchen, ein bisschen rumflanieren und gemütlich sein. Ich glaube, auch das würde uns dreien sehr, sehr gut gefallen. Also richtig geil essen, danach rumlaufen und wieder geil essen, das wäre die Klassenfahrt. Und ohne Witz, vielleicht machen wir das eines Tages mal. Wer weiß, ne, wie stark die Reisekasse von okay, cool wachsen wird. Aber das stelle ich mir schön vor. Jawohl. So, Ich scroll hier gerade durch. Ich sehe, wir haben alle Fragen abgehakt. Das war's. Das waren alle Fragen, die mich hier rechtzeitig noch erreicht haben, über die ich sprechen wollte. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen. Und ich hoffe, ihr habt weiterhin erstmal noch eine schöne, erholsame Weihnachtszeit. Genießt die freien, hoffentlich freien Tage. Macht euch ein paar schöne Stunden. Und wir hören uns ganz bald wieder in der Welt von Orke Cool. Ein letztes Mal noch. Ho, ho, ho.